Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, mittlerweile die Nummer 22. Und die Nummer 22 passt in diesem heutigen Fall ganz, ganz besonders gut, denn 22 ist genau das Alter meiner heutigen Gästin. Wunderschön, dass sie sich Zeit genommen hat hier am Ende dieser Saison. Und jetzt auch noch direkt im Vorfeld von wichtigen Spielen für die Nationalmannschaft hat sie sich die Zeit genommen, hier vorbeizukommen. Und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich unsere Nummer 16 im Trikot unserer Frauenmannschaft, Camilla Küver. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, sehr, sehr schön, dass du die Zeit dir genommen hast. Denn ja, man denkt ja, die Saison ist vorbei. Aber tatsächlich, Nationalmannschaft, da geht es ja jetzt nochmal richtig um die Wurst. Da wird es nochmal richtig wichtig. Und daher meine erste Frage, wie ist für dich so die Saison bisher gelaufen? Wie bist du jetzt hier so von deinem Mindset? Und du siehst freundlich und fröhlich aus angesichts der Wettersituation auch nachzuvollziehen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt auch 3 freie Tage hinter uns. Das tut immer ganz gut. Ich war mit Freunden in Barcelona. Und deswegen, da hat man irgendwie nochmal so ein bisschen Kraft getankt für jetzt nochmal die letzten Trainingstage und dann eben auch für die Nationalmannschaft, was noch ansteht. War natürlich alles sehr kräftezehrend zuletzt, aber ja, jetzt fühle ich mich gut und freue mich dann eben auch drauf.
Ja, schön, aber mal 3 Tage raus und so, das ist ja auch wahrscheinlich gerade bei euch, gerade jetzt in der Saisonendphase dann so auch mal wirklich schön. Okay, wir fangen an bei dir natürlich wieder wie immer da, wo alles angefangen hat, nämlich mit deiner Geburt am 10. Juni 2003 und du bist geboren ja vor den Toren Frankfurts im schönen Bad Soden am Taunus. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Heimatstadt.
Ja, ich bin im Taunus groß geworden, vor Frankfurt, wie gesagt, sehr schöne Kindheit. wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an meine Geschwister vor allem, an Fußball, ging sofort los, sobald ich laufen konnte. Da im Taunus dann eben auch immer Fußball gespielt und ja, irgendwann dann auch in Frankfurt zur Schule gegangen und da eben auch Fußball gespielt. Eigentlich alles nur positive Erinnerungen und ich freue mich dann eben jetzt auch in der Sommerpause dann da auch wieder hin zurückzukommen.
Naja, genau, das kann ich mir vorstellen. Also mittlerweile ist Bad Soden, der ist ja Bad, hört man ja schon, also, und das ist mittlerweile ein Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb. So klingt es, irgendwie 20.000 Einwohner und das klingt schon sehr beschaulich, auch sehr schön, gibt offensichtlich auch sehr, sehr viel schöne Häuser da zu sehen und eine ganz wunderschöne grüne Gegend. Und du sprachst eben gerade schon von deinen Geschwistern, wie viel gibt es da? Also von dem Bruder Finn, weiß ich, den älteren?
Genau, der ältere Bruder Finn und dann eine jüngere Schwester noch, Silje. Und tatsächlich jetzt auch noch 2 ganz kleine Geschwister.
Oh, super.
Aber genau, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich eben an die ersten 2.
Ja, das glaube ich. Ja, und da gibt es auch was und das habe ich gesehen und das ist wirklich also der Traum meiner Kindheit und ich glaube von ganz, ganz vielen. Ihr habt im Keller, im Haus einen Fußballraum gehabt, irgendwie mit Kunstrasen sogar. Erzähl uns bitte, bitte mal davon, weil das hat bei mir ganz viele Bilder aufgemacht.
Ja, das war schon ein Highlight da im Kellerraum. Mein älterer Bruder hat mich da dann eben auch sehr früh trainiert, sobald ich irgendwie laufen konnte. Ganz Familie ist sehr fußballbegeistert und dann ja, war das auch was ich natürlich machen wollte. Nicht nur im Kellerraum. Aber auch draußen auf der Straße hat mich mein Bruder viel mitgenommen, auch zu seinen Freunden und da dann auch viel gespielt. Aber ja, haben sehr viel Zeit da unten verbracht. Und
wie groß war der denn? Wie kann ich mir den denn vorstellen? Und war so ein Handballtor oder so ein ganz kleines Eishockeytor oder was war
so
das?
So eins, was man draußen auf der Straße so ein bisschen hingestellt hat. Okay. Also in meiner Erinnerung war es sehr groß, aber es musste in diesen relativ kleinen Raum reingepasst haben. Deswegen war es, glaube ich, gar nicht mal so groß. Aber groß genug, um als kleines Mädchen da durch wir hatten da so Pampers-Kisten und sowas, ja, durch die ich dann durchdribbeln musste und hatte auch durchaus einen strengen Trainer.
Dein Bruder?
Ja.
Ja, das glaube ich, der große Bruder. Wie alt, wie viel älter ist der?
3 Jahre.
3 Jahre, das ist ein gutes Alter.
Ja, ist gut.
Schon ein bisschen größer in allem, ein bisschen stärker in allem und kann dann irgendwie bestimmen, wie es geht. Hat er denn richtig so Training sich ausgedacht oder war das immer so, ja, was einem so einfällt? Oder hat er wirklich ein bisschen geguckt, wie man nicht trainiert?
Es war so simpel gehalten.
Er wollte wahrscheinlich nur Bestimmer sein.
Ja, so ein paar Aufgaben eben und sonst einfach viel spielen.
Okay, und gab es da auch so, ich meine, bei sowas habe ich gleich an so Geburtstage gedacht und so. War das so, dass man da auch die Geburtstage mit allen verbracht hat und da alle rumgebolzt haben, oder?
Nee, dafür war der Kellerraum dann doch, er war nicht groß genug. Aber ich habe sehr viele Geburtstage in der Soccerhalle halt veranstaltet. eben mit der Jungsmannschaft, mit der ich dann ja auch früh gespielt habe, eigentlich haben alle da ihren Geburtstag gefeiert, also war ich regelmäßig dort. Ja, aber der Kellerraum wäre dafür auf jeden Fall zu klein gewesen.
Okay, ja, siehst du, da hatte ich dann größere Bilder. Ich habe gedacht, oh, das ist, weil das mit dem Kunstrasen hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Denn davon erzählten deine Mama und dein Papa in so einer Doku, damals noch zu Frankfurter Zeiten, die wirklich sehr sehenswert ist, wie ich finde. Und da kommen wir auch gleich zu den beiden, denn deine Mama, die ist die Norwegerin und du bist somit auch Deutsch-Norwegerin, hast beide Staatsbürgerschaften. Und Norwegen, was ist denn für dich eigentlich so das Typischste an Norwegen oder was verbindest du damit?
Das Erste, woran ich denken muss, ist wahrscheinlich einfach schöne Natur. Also so ein bisschen, ja, was sich wahrscheinlich jeder denkt, wenn man an Norwegen denkt. Aber genau, das ist so meine Erinnerung. Natürlich auch meine Familie, die wir dann oft besucht haben dort. Skifahren auch, so ein bisschen die Klassiker halt eben. Aber ja, es ist wirklich... Ich sage eigentlich auch oft, dass es so das schönste Urlaubsland für mich ist. Also besonders im Sommer ist es halt wirklich sehr, sehr schön.
Und wo genau in Norwegen ist so deine Familie ansässig?
In Drammen, das ist eine Stunde außerhalb von Oslo.
Okay.
Ja, und dann waren wir da eben häufig oder im Süden des Landes haben wir eine Sommerhütte auf so einer kleinen Insel. Oh, und da waren wir dann auch häufig im Sommer, ja.
Ja, okay, Sommerhütte, das klingt natürlich fantastisch. Und Norwegen sowieso irgendwie ja so ein Land, was man... ja, gerade jetzt auch mit so vielen positiven Sachen immer verbindet. Auch dieser ganze Umgang mit der Natur, dieses ganze, auch das Fortschrittliche im Digitalen und wie auch eben in diesem Bewusstsein irgendwie so, ne? Also Norwegen für dich auch ein Sehnsuchtsort und vielleicht auch einer, wo du dir vorstellen kannst, irgendwann mal nochmal zu wohnen? Oder ist das immer nur so eine Art Urlaubs- und Besuchsstätte?
Habe ich mir jetzt noch gar nicht so weit darüber Gedanken gemacht. Ich würde wahrscheinlich erstmal sagen, nicht. Also jetzt gerade verbinde ich es mehr als Urlaubsort. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, auf den ich mich immer wieder freue, wenn es dahin geht.
Ja. Und du bist zweisprachig aufgewachsen, also wurde dir auch beigebracht gleich von Beginn an. Und wenn du dann zu Hause, wird dann immer noch zweisprachig irgendwie agiert oder ist jetzt dann doch nur noch Deutsch?
Nee, es ist wirklich komplett Deutsch. Also ja. Genau, als wir klein waren, konnten wir alle sehr gut Norwegisch sprechen. Und irgendwann fängt es dann halt an, dann spricht nur noch unsere Mutter mit uns Norwegisch, wir antworten auf Deutsch und dann irgendwann hat es eben auch gelassen. Ich würde sagen, ich verstehe noch alles sehr gut, um wirklich so eine gute Konversation zu haben, ist schon ein bisschen schwierig. Ich denke mal, wenn ich da jetzt eine Weile wäre, dann würde es auch relativ schnell wiederkommen, aber ich habe so ein bisschen verloren, ja.
Ja, und was ist so das Norwegische, was du hast von der Wikinger-Mentalität mal gesprochen in dem Interview, war natürlich auch so ein bisschen dir quasi in den Mund gelegt von dem Journalisten, konnte ich auch nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt, außer dass man natürlich so ein paar Bilder von diesen bärtigen Kerlen da vor sich hat, aber was ist eigentlich so, was würdest du sagen, hast du ein bisschen was Norwegisches an dir, wenn du das bei deiner Mutter vielleicht siehst, dass es ein paar Sachen gibt oder bei Verwandten, was typisch dafür ist?
Ja, Wikinger-Mentalität, ja, das würde ich sagen, wurde mir so ein bisschen vorgelegt.
Das wurde dir reingelegt, das habe ich auch so empfunden.
Aber jetzt, wenn ich vor allem an meine Mutter eben auch denke, die ist auch sehr ehrgeizig. Mein Vater genauso. Also generell die ganze Mannschaft, sag ich schon, die ganze Familie.
Na, ich auch mal. Sehr,
genau. Alle sehr ehrgeizig, auch wenn es ums Kartenspielen geht. Oh. Deswegen, und ich meine, dass das auch in der norwegischen Familie,
Okay, und Kartenspielen, wenn wir da mal gerade so sind, was wird da gespielt? Was für Kartenspiele werden gespielt?
Ach ja, alles Mögliche. Ah, okay. Wir hatten immer viel Phase 10, also haben wir gespielt und sonst alles, was wir so gefunden haben.
Naja, und dann die +4-Karte, das macht Ärger.
Das ist nicht schön, ja.
Okay, also Sport bei euch total im Vordergrund, total vorne. Wie sieht's denn in der Schule bei dir aus? Wie ist das denn gewesen, deine Schulzeit? Warst du, so wie ich mir das vorstelle, auch immer eine gute Schülerin und ehrgeizige Schülerin? Oder war der Sport dir zu wichtig und die Schule nur Nebensache?
Nee, ich würde sagen, eigentlich alles, was ich gemacht habe, war ich ehrgeizig und wollte alles richtig und alles gut machen. Ohne jetzt aber auch zu viel Zeit zu investieren, gerne. Nee, also Schule, ich glaube, ich hatte schon Glück, weil mir das immer recht leicht gefallen ist, also auch Lernen. Ich musste da jetzt nicht zu viel Zeit investieren, die ich dann ja auch durch den Sport irgendwie gar nicht richtig hatte. Und ja, hab's ganz gut alles.
Hab's ganz gut erwischt.
Ja.
Also der Zwilling in dir, den 10. Juni geboren, natürlich auch Zwilling, kann ich insofern sagen, weil ich nur einen Tag später Geburtstag habe und das deswegen weiß. Also immer eine gute Zeit und immer vor allen Dingen auch kommunikative Leute, so habe ich es zumindest empfunden, weil meine Mutter ist auch Zwilling und da ist das auch ganz genauso. Wir kommen jetzt aber zu deiner ersten Station dann im Fußball bei der SG Oberliederbach. Erstmal ein super schöner Name, wie ich finde. Und da gibt es eine ganz frühe, sehr, sehr süße, sogar TV-Aufzeichnung von dir, weil ihr euch irgendwie qualifiziert habt, irgendein Turnier gewonnen habt und damit dann Einlaufkinder sozusagen sein konntet bei der großen Eintracht Frankfurt, bei der Herrenmannschaft. Hast du da noch Erinnerungen dran und wie fühlte sich das damals für dich an?
Boah, bisschen Erinnerungen noch. Ich weiß noch, dass es sehr aufregend war, wenn da halt auf einmal so ein Fernsehteam steht. Und auch das Einlaufen war natürlich sehr, sehr besonders. Aber ja, es ist wirklich schon lange her.
Ja, das ist lange her. Ja, das stimmt. Aber du wirst oder lässt dich da zitieren mit, du hast irgendwie sowas gesagt wie, das ist so besonders, dass man den Spielern so nahe kommt mal. Irgendwie, oder? Das fand ich irgendwie sehr, sehr süß. Und wenn man dich da so sieht, dann denkt man, okay, und aus ihr ist dann das geworden und du siehst auch, man erkennt dich auch total. Ihr seht eigentlich noch, also wirklich die kleine Version von dir steht da bei irgendwie einer Hessenschau oder sowas da am Mikrofon und berichtet davon, wie aufregend das letztendlich ist, da bei Eintracht Frankfurt einzulaufen. Und in dieses Stadion, das hat es ja dann später auch gegeben, dass du dann da tatsächlich auch als Spielerin gewesen bist und aufgelaufen bist. Und diese Geschichte ist natürlich ein wunderschöner Bogen. Hättest du dir das damals erwünschen können oder träumen können oder war das einfach viel zu weit weg und gar kein Thema?
Ich wusste gar nicht genau, was man sich denn erträumen kann. Also ich weiß auch noch, als ich dann letztendlich Teil der ersten Mannschaft war bei Frankfurt, da war ich mir gar nicht richtig bewusst, dass das hier jetzt wirklich Profi sein bedeutet. Krass. Also dass es wirklich erste Bundesliga ist, weil es wirklich immer nur war, ich habe so viel Spaß am Fußball, ich bin einfach, habe immer weitergemacht, bin irgendwie in die nächsten Teams gekommen, ohne wirklich an die Zukunft zu denken. Mir war schon klar, dass ich immer Fußballprofi werden möchte, aber so während, also auf dem Weg war mir das gar nicht so klar, dass man da wirklich immer die nächsten Schritte geht und da dann eben auch immer näher rankommt. Aber war natürlich dann doch sehr besonders. Als Kind war ich auch häufiger mal da im Stadion, bin auch eingelaufen und wenn man da dann selber auch mal spielen darf, dann ist einem das schon sehr, sehr bewusst.
Ja.
Macht es natürlich sehr besonders.
Ja, Wahnsinn. Du warst aber auch neben dem Fußball, zumindest in jungen Jahren, auch super irgendwie in Leichtathletik. Und da gibt es auch Videoaufnahmen, wie du einen Hürdenlauf da irgendwie absolvierst und da wirklich richtig, richtig mit Vorsprung da einläufst und man so denkt, wow, okay, wenn das der Trainer oder die Trainer gesehen haben, das hat auf jeden Fall Eindruck gemacht, bei mir zumindest, weil das schon ein deutlicher Vorsprung war. Da waren auch Ambitionen da, aber war dann doch relativ früh klar, dass der Fußball die Oberhand gewinnt?
Ja, also ich war ja an der Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt, das ist eine Sportschule und da war ich tatsächlich in den ersten, also ich habe mich für beides beworben quasi, für Leichtathletik und Fußball. Damals war auch schon Nico Arnautis, der Schullehrer dort.
Da die Verbindung, okay.
Genau, aber in der 5., 6. Klasse habe ich mich erstmal für Leichtathletik tatsächlich entschieden und dann ab der 7. wurde halt schon gesagt, okay, jetzt ist schon so der Punkt, wo man sich entscheiden muss, macht einem mehr Spaß, was will man wirklich verfolgen und dann war es für mich sehr eindeutig, dass ich Fußball machen möchte. Ist ein Mannschaftssport, hat mir immer mehr Spaß gemacht. Ich war immer extremst nervös bei Leichtathletik-Wettkämpfen, also das tat mir irgendwie gar nicht gut. Aber und habe mich dann sehr gut mit der Entscheidung gefühlt.
Und das war, diese Nervosität war dem geschuldet, dass du da alleine sozusagen dann gestanden hast für dich? Oder woher kommt sowas, dass das
ja,
so anders ist?
Schon auch, aber man muss ja auch so auf den Punkt da sein. Also ich weiß noch, dass mich auch so ein Startschuss extremst nervös gemacht hat.
Okay.
Und du musst halt wirklich in der Sekunde musst du halt irgendwie funktionieren und das war schon nicht immer so easy, würde ich sagen.
Aber da kommt auch der Ehrgeiz schon wieder, weil das hast du dann offensichtlich auch sehr, sehr ernst genommen, solche
auf
Situationen.
Jeden Fall.
Und du warst dann so Sprint und Hürden und sowas, das war dein Metier oder hast du auch Weitsprung oder so eine Sache? Das ist ja oftmals miteinander verbunden.
Ja, in dem Alter macht man eigentlich alles noch. Am liebsten habe ich aber Hürdenlauf und Weitsprung gemacht. Und da war ich auch am besten.
Und hast du heute noch deine Zeiten im Kopf oder sind die weg?
Nee, die sind weg. Die sind weg. Also ich weiß noch so ein bisschen meine Weitsprungweiten.
Ja.
ja, keine Ahnung, bin ich, es war wirklich, also ich muss sagen, ich war schon gut. Also ich glaube mit 12 bin ich 5,20 Meter gesprungen.
Echt? Über 5? Okay.
Ja, ja, das und ist gut. Da gab es so ein bisschen so Deutschland-Bestenlisten und sowas. Ja, ja, da kann man sich so ein bisschen schauen, wie man so steht.
Und hast du auch so deutsche Meisterschaften teilgenommen und solche Sachen? Gab es sowas auch?
Hessenmeisterschaften waren es damals nur in dem Alter. Ich glaube, ja, höher ging nicht.
Okay, aber gut. Titel hast du da jetzt nicht parat? Oder hast du auch
die erste Meisterschaft gewonnen? Doch, also habe ich schon gewonnen. Auch gewonnen.
Ja, echt?
Ja, ja.
Aha. Im Weitsprung und im Hürden? Oder?
Da gab es immer so einen Block, also Blocksprung und dann hattest du verschiedene Disziplinen und ja, hast eben Punkte gesammelt. Es war halt so ein, ich weiß nicht, ob es ein Dreikampf war, ja, Vierkampf, irgendwie sowas und dann sammelt man ja Punkte und dann, ja.
Und da hast du es klar gemacht?
Ja.
Glückwunsch dazu. Und das war ungefähr, wie alt warst du, du sagst, 5., 6. Klasse, also so 11, 12? 13, ja, so in dem 11, Alter? 12, 13, wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, stark, siehst du. Okay, das war nirgends zu finden, aber das konnte man auch in diesem Video schon sehen, weil der Vorsprung echt immens gewesen ist. Also, du bist dann also dann auch in der Leichtathletik unterwegs, sagst die Schule, so eine Spezialsportschule da. Mhm. Also, und da auch dann schon der Kontakt zu Eintracht Frankfurt. Das hatte ich mich nämlich gefragt, zu Nico Arnautis, wie das so früh war, denn den habe ich gesehen in der Doku, wo er dann eben sagt, ja, wir haben ihr noch die Zeit gegeben nach dem Motto, okay, entscheide dich für Leichtathletik oder Fußball. Und da habe ich gedacht, okay, wie kommt der denn so früh daran? Und das kam also über die Schule. Der war da Lehrer bei euch?
Genau, er war da Trainerlehrer. Und da dann eben auch, es gab ja mal Jugend trainiert für Olympia mit den Schulen. Und da waren wir dann auch immer unterwegs. Und er war nicht mein Lehrer, er war nur mein Trainer. Aber genau, da war dann immer der Kontakt. Und für mich war aber auch immer klar, ich will so lange wie möglich bei den Jungs spielen. Also vorher war schon mal hier, schau doch mal, FFC Frankfurt damals noch. Aber genau, zu U17 bin ich dann eben auch da hingewechselt. Einige meiner Mitschülerinnen waren da dann eben auch schon. Mhm. Ja.
Ja, du hattest, was du gerade sagst, dieses mit den Jungs spielen, das zieht sich dann wahrscheinlich durch deine nächsten beiden kleinen Stationen, nämlich die TuS Hornau und SG Kelkheim. Kelkheim insofern für mich ganz süß, da hat meine Cousine mal gewohnt, da habe ich auch mal gearbeitet ein paar Tage irgendwie, also insofern kenne ich das so ein bisschen. Und das war dem geschuldet, dass du wirklich dann in diesen Jugendmannschaften dann mit den Jungs zusammen spielst. Und ich habe hier öfter ja schon Spielerinnen auch gehabt, die alle immer gesagt haben, dass das irgendwie besonders gut und besonders wichtig ist auch für Spielerinnen, dass man das irgendwie auch sieht, wenn die noch lange mit Jungs gespielt haben, dass es eben doch ein bisschen was anderes ist. Hast du das auch so empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viele Mädchenmannschaften. Mhm. Also so viele Mädchen haben einfach nicht Fußball gespielt. Und dann war das Niveau teilweise eben auch überschaubar. Und ja, bei den Jungs wirst du halt nochmal anders gefordert. Irgendwann kommst du dann ja schon auch in das Alter, wo die dann plötzlich voll den Sprung machen. Mhm. Dann musst du echt so ein bisschen schauen, dass du dran bleibst. Aber ja, bringt dich halt wirklich an deine Grenzen. Und vor allem das Physische, ja, bringt einen da schon nochmal deutlich weiter. Für mich war dann aber irgendwann auch der Punkt, dass ich mich auch nicht mehr so wohl gefühlt habe. Ich glaube, irgendwann ist ja auch so ein bisschen so ein schwieriges Alter.
Naja, klar.
Deswegen ist es immer so ein Ding, auf der einen Seite muss man schauen, okay, es bringt mir schon extrem viel. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, wenn es auf Kosten geht, dass ich mich unwohl fühle und eigentlich gar nicht Vollgas geben kann, da war dann irgendwann der Punkt, ja, wechsle ich zur Mädchenmannschaft.
Ja, das ist ganz normal, der ganz normale Lauf der Dinge, aber irgendwie natürlich eine tolle Geschichte. Und du wechselst dann zum FFC Frankfurt und zwar 2017. Und parallel dazu, 2016, also ein Jahr früher, bist du dann auch erstmalig so zumindest gelistet in der U15, in der Nationalmannschaft. Das heißt, auch da kommst du in den Fokus. Jetzt Frankfurt natürlich auch relativ naheliegend, der DFB sitzt da auch und so. Also wie ist das denn gewesen, so erstmalig mit so einer Nationalmannschaftsauswahl irgendwie in Zusammenhang zu kommen? Hast du das auch als was Besonderes empfunden oder war das eben so einfach nur so naheliegend und völlig okay für dich?
Nee, war sehr besonders, auf jeden Fall. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich gar nicht wusste, okay, wie kommt man da überhaupt hin? Also es ist immer so ein Länderpokal mit den Auswahlmannschaften, bei mir mit der Hessen-Auswahl, wo du dann so ein Turnier spielst und am Ende sitzt man zusammen und die Trainer geben irgendwie durch, hier, die und die wurden gesichtet. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet erstmal. Also okay, alles klar, und jetzt? Und dann ist man eben 3 Tage auf so einem Lehrgang gewesen, war natürlich auch aufregend in dem Alter, alleine unterwegs sein. Ja, war schon sehr aufregend und ja, war ihm auf jeden Fall auch bewusst, wie besonders das ist.
Und so ein Lehrgang, ist der dann in Frankfurt oder ist der weiter weg gewesen?
Weißt du das immer noch? Unterschiedlich. Häufig waren wir in Kaiserau oder in Hennef. Ja, da waren so Sportschulen.
Ja, Kaiserau ist hier auch schon gefallen. Also gerade neulich mit Martina Müller. Liebe Grüße an Sie nochmal. Da gab es genau ähnliche Geschichten zu erzählen und zu hören. Okay, also FFC Frankfurt. Was sich dann später, das ist ja immer dieser Wechsel, 2020 ist dann FFC Frankfurt zu Eintracht Frankfurt geworden. Und da spielst du bei den B-Juniorinnen in der Bundesliga, so in der Bundesliga. Und bist da auch recht erfolgreich, machst auch ein paar Tore. Also war denn deine Position, du bist ja bei uns Innenverteidigerin, war das auch damals schon so gesetzt oder hattest du auch den Drang nach vorne vielleicht, dich zu zeigen und mehr nach vorne zu gehen?
Ja, also so richtig Innenverteidigerin spiele ich zum ersten Mal hier tatsächlich.
Als Außenverteidigerin bist du?
Genau, bei Frankfurt war ich Außenverteidigerin, damals auch schon. Ich habe aber auch vorne außen gespielt und war auch auf der 6 und der 8 so ein bisschen. Also ja.
Also variabel da gewesen.
Ja, genau. Ich meine, als ich ganz klein war, war ich Stürmerin, also so ein bisschen typisch. Ich glaube, wenn nur alle haben die gleiche Story, dass sie im Sturm angefangen haben und dann irgendwie, ja,
alle haben nicht im Sturm angefangen.
Wenn man Pech hat, endet man ganz hinten.
So empfindest du das
nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber manchmal vermisst man es natürlich schon so ein bisschen. Vorne macht schon, ja, oder auch im Training, da hat man ja auch immer so ein bisschen mehr Freiheiten bei so kleinen Spielformen. Es macht natürlich schon Spaß, vorne ein bisschen Tore zu schießen, ein bisschen mehr Freiheiten zu haben. Wie ich finde, ein bisschen weniger Druck. Aber gleichzeitig weiß ich, dass hinten das voll meine Position ist und war für mich dann auch ein Punkt, als ich hier hingewechselt bin, dass das einfach was ist, ja, was sehr wichtig für mich war, weil ich in der Innenverteidigung spielen möchte. Ich hatte in der U-Nationalmannschaft da schon ein paar Mal gespielt und ist einfach eine Position, wo ich mich halt komplett sehe und ja.
Also kann ich aus meiner, ich habe keine Ahnung, aber ich bin nur Fan, aber kann ich total unterschreiben, weil ich finde das super, wie du das machst. Ich finde das immer total geil, wie du auch deinen Körper da einsetzt und wie du dann die Bälle eroberst da. Also ich finde das auch sehr, sehr unterstützenswert. Aber natürlich, Torgefahr ist natürlich auch toll, auch gerade für eine Innenverteidigerin. Und die strahlst du ja auch raus. Du machst dann bei den B-Juniorinnen dann auch deine Tore, jetzt nicht viel, aber immer mal wieder. Kopfball, ist das eher dein Ding oder dann doch der Abschluss mit dem Fuß?
Ja, ich meine,
bei deiner Größe ist Kopfball ist naheliegender,
auf jeden Fall, ja, und das will ich auch auf jeden Fall noch mehr zu meiner Stärke machen, ist ja offensichtlich, also mit meiner Größe, das muss ich auf jeden Fall ausnutzen. Wenn ich auch mal den Ball am Fuß habe, ein bisschen näher am Tor, schieße ich auch mal gerne, aber in die Situation komme ich dann doch nicht so oft.
Okay, und ja, dann bist du also parallel da jetzt in der Nationalmannschaft. Du durchläufst da auch alle U-Nationalmannschaften. Und gibt es so erste Mal so ein Turniermoment, wo du irgendwo dabei bist oder wo es mal ins Ausland geht? Solche Sachen, wo du so das Gefühl hast, oh wow, jetzt wird es wirklich irgendwie besonders. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich hatte so ein bisschen Pech mit den Turnieren, weil ich entweder verletzt war oder ich glaube, bei der U17-WM-Quali kam dann Corona auch tatsächlich. Mhm. Und dann die darauf folgenden Turniere war dann eher nichts. Aber ja, wir waren mal in Portugal, das weiß ich noch, dass das wirklich sehr aufregend war. Oder generell auch Länderspiele, also das war dann die U16 und ich fand es total verrückt, dass dann tatsächlich Fans da waren.
Ja.
Also irgendwie mit Flaggen und so, das war ja sehr verrückt.
Und Autogramme verrückt schreiben auch?
Vereinzelt, ja. Auch, ne? Ja, es war, ich weiß nicht, ich fand es sehr befremdlich tatsächlich.
Ja, in dem Alter kann ich mir das auch vorstellen. Und ist sowas dann doch ein bisschen mehr Klassenfahrt noch oder ist es schon wirklich richtig ernst? In den jungen, wir reden jetzt von den jungen Jahren, ne? Also
ja, ist so ein Mix. Aha. Also ich glaube, beim DFB hat man sich auch Mühe gegeben, dass da schon viel Ordnung und Struktur und Disziplin ist. Aber ja, es ist schon ein bisschen Klassenfahrt. Also es war immer total witzig und teils auch albern, aber.
Ja, das ist auch super. So muss es doch
genau.
Auch genau sein. Also
ja.
Genau, also dann bist du bei Frankfurt, dieser Kontakt zu dem Trainer dann über die Schule schon. Das heißt, hat das auch ein bisschen oder hat das auch dolle geholfen vielleicht dabei, den Wechsel darüber zu machen und da anzukommen, so dass du quasi zu dem Trainer, zu der Person da schon so einen guten Kontakt hattest?
Ja, ich denke schon, dass das hilft. Aber ich weiß auch noch, dass das wirklich gar kein Problem war, weil alle sehr willkommen waren und wie gesagt, ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, was wir eigentlich machen. Deswegen, ich glaube, das hat auch geholfen, weil das, ja, dadurch hatte ich ein bisschen mehr so eine Leichtigkeit und auch die ganze Zeit noch, während ich noch die Schule nebenher hatte, da war schon auch ein großer Fokus drauf. Deswegen war das schon gut, dass ich da beides hatte und mich jetzt nicht so verrückt gemacht habe.
Und dann gibt es 2019 was mich echt hat aufhorchen lassen. Da gibt es einen Aufenthalt von dir, einen etwas längeren Aufenthalt, 5 Monate in Amerika. Da geht es irgendwie rüber. War das jetzt mit irgendwie mit der Schule in Kontakt? Hast du dann ein halbes Jahr Pause gemacht oder war die 10. rum oder wie ist das zeitlich gewesen da bei dir?
Ja, es war ein Auslandssemester einfach. Mein Bruder hatte es zuvor auch gemacht, hatte da sehr positive Erfahrungen gemacht und ich bin da eben zur Highschool gegangen, konnte mir aber nicht aussuchen, wo ich hingehe.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, ich konnte tatsächlich ich habe East Coast habe ich angegeben, weil ich gesehen habe, dass im ersten Halbjahr da dann eben auch die Fußballsaison ist an der Highschool. Mhm. Und ja, dann wurde ich da einfach platziert, habe in einer Gastfamilie gelebt, bin zur Highschool gegangen, habe da Fußball gespielt und die 5 Monate sind dann auch extrem schnell rumgegangen. Einige meiner Freunde haben es tatsächlich auch gemacht, waren dann aber auch ein ganzes Jahr da. Mhm. Ich hätte auch am liebsten verlängert, aber das war dann doch so ein Ding, auch habe ich auch mit dem Verein abgesprochen, dass ja, es schon gut wäre, wenn ich dann nach einem halben Jahr auch wieder zurückkomme, auch was jetzt die U-Nationalmannschaft angeht, dass man da auch wieder eingeladen wird. Mhm. Und ja, war dann letztendlich auch gut, weil ich bin Januar 2020 zurückgekommen. Kurze Zeit später war Corona. Mhm. Dann hätte ich eh zurück muss.
Also. Okay. Und du bist da gewesen in Boyertown, Pennsylvania, also Ostküste. Das ist nicht allzu weit von New York und vor allen Dingen von Philadelphia weg, also irgendwie so ein bisschen in der Gegend, ich glaube so was wie 80 Meilen oder so oder 100 Kilometer oder so von New York entfernt. Und dann, er sagt so, oh, ich gehe jetzt für ein halbes Jahr nach Amerika, Ostküste. So, und dann denken alle erstmal so, wow, man hat vielleicht irgendwelche Highschool-Filme noch vor Augen und denkt sich, ah, okay, jetzt geht's richtig ab. Und dann kommst du in so einen kleinen Ort, da an der Ostküste. Wie ist denn das Leben da dann, wie ist denn das für dich da gewesen? Ich meine, du klingst ja sehr positiv, aber war es erstmal so ein bisschen befremdlich vielleicht, da so hinzukommen in so eine Kleinstadt?
Ja, ich muss sagen, also generell die Erfahrung, wenn ich jetzt so zurückdenke, frage ich mich manchmal, habe ich das wirklich erlebt? Also weil das wirklich, klar, wenn man erstmal hinkommt, es ist wirklich alles anders, du kennst niemanden, schon ein bisschen so ein Kulturschock. Aber so die Highschool ist halt schon ein bisschen wie aus den Filmen. Mhm. Also du hast da die einfach nur diese Locker, das allein schon.
Die Schließfächer, ne?
Die Schließfächer, genau. Genau. Ja, und ich glaube, es hat mir sehr geholfen, dass ich dann natürlich sofort in der Fußballmannschaft war. Das ist immer gut, um ganz irgendwo klar Anschluss zu finden. Und dann war man da auch den ganzen Tag gut unterwegs. Also man war von 7.30 Uhr bis, ich weiß gar nicht mehr, 14 Uhr in der Schule und dann direkt danach Training und dann nach Hause und damit war man eigentlich, ja, so war eigentlich immer der Alltag. Also ich würde sagen, ich habe gar nicht so viel Unterschiedliches erlebt, aber allein, ja, man muss ja erstmal klarkommen, die in der Schule auch, die ganzen Fächer auf einer anderen Sprache, das war schon sehr besonders. Und als ich dort war, dachte ich, das wäre der coolste Ort der Welt und ich will hier wohnen und für immer bleiben.
Wirklich?
Und ja, aber es ist auch so ein bisschen die Mentalität von den Amis, dann ist halt natürlich auch alles direkt amazing. Und
ja,
so.
Ja, es ist immer alles
und
groß.
Und da wird
ja
man schon sehr reingezogen auch. Mhm. Und ja, einiges war natürlich auch sehr cool, aber als ich dann auch zurück war und mit so ein bisschen Abstand, merkt man auch so, okay, war nicht alles so amazing eigentlich. Allein, dass man morgens ist man zur Schule rein und da steht halt Security an der Tür und müssen dich halt sehen und dann darfst du auch den ganzen Schultag das Gebäude eigentlich nicht verlassen. Mhm. Oder ich sag mal, wenn du während des Unterrichts auf Toilette möchtest, musst du dir erst hier so einen kleinen Zettel schreiben lassen vom Lehrer, dass du dich auf den Fluren bewegen darfst, weil du wirst da auch von Security auf den Fluren angehalten, um zu fragen, hey, darfst du dich hier gerade bewegen?
Okay.
Für halt, ja, wegen der School-Shootings.
Und sowas. Selbst also, in so einer Kleinstadt halt. Ja.
Komplett. Und oder es gab dann auch, plötzlich geht ein Alarm los und für die ist es das Normalste der Welt, aber wir sollen jetzt testen, was wir machen würden für einen Amoklauf halt. Und das wirklich, ist total verrückt gewesen. Ich war total gruselig und für die ist es halt total normal.
Das ist eben einfach, ja, deren Blick auf diese Situation. So, ne?
Und ist ja notwendig. Also da ist ja gut, dass solche Vorkehrungen dann getroffen werden. Aber genau, das waren halt so Sachen, die man in dem Moment, glaube ich, wenn man halt vor Ort ist, ich meine, ich war auch 16, weiß nicht, ob ich da alles so hinterfragt habe. Hm. Und wenn man dann halt eben zurück ist, ist es schon so ein bisschen, ja, war schon ein bisschen schräg. Oder dass alle an den Wochenenden irgendwie raus zum Jagen gehen und so, es ist halt
okay,
speziell.
Das klingt sehr speziell. Ich dachte, jetzt gehen alle am Wochenende zum Football irgendwie.
Nee.
Das war nicht so.
Unser Football-Team war auch leider überhaupt nicht gut. Also okay, das hat sich auch nicht gelohnt.
Ist, okay, aber euer Fußballteam war offensichtlich ganz gut und natürlich ist Sport in Amerika immer ein guter Einstieg, glaube ich, um da irgendwie auch gut Fuß zu fassen. Und du hast da in diesem Boyertown Soccer Club, da war ich so ein bisschen überrascht, weil ich dachte immer, dass gerade in diesen jungen Jahren Sport Vereinswesen jetzt so gar nicht existiert, sondern das immer angebunden ist an die Highschool.
Nee, war auch.
Das war auch.
Das war auch die Highschool.
Ach, genau. So.
Nee, war komplett gebunden an die Highschool. Und ja, das ist halt auch so ein bisschen erst, spielst du nur gegen die Mannschaften in der Gegend und dann, wenn du da irgendwie gewinnst, dann geht es irgendwie weiter. Und danach sind halt auch die Playoffs, für die du dich qualifizieren musst. Mhm. Und ja, lief sehr gut. Wir haben uns letztendlich, haben wir die State Championship, also das Höchste, was geht, haben wir da gewonnen. Und war auch extrem besonders. Sport wird da nochmal anders gelebt.
Ja.
Wir hatten da, die Mitschüler sind gekommen zu den Spielen, haben da irgendwelche Chants gebastelt, haben uns wirklich extremst angefeuert. Vor dem Finale wurden wir da irgendwie mit der Schulband aus dem Gebäude rausgeführt und so Sachen. Das macht das Ganze natürlich schon sehr besonders.
Ja, und das Finale, wie groß war das? Also ich meine, das ist ja manchmal dann, solche Sachen sind da ja manchmal schon immens groß. Wie viele Leute waren denn da so?
Da habe ich gar
nicht mehr?
Richtig.
Auch keine Bilder mehr?
Ich würde jetzt schätzen, dass es 2000 waren oder
ja,
so.
Okay,
aber also einfach für Highschool oder
Ja, absolut. Also, ja. Und du wirst dann auch noch ganz speziell ausgezeichnet mit einem unfassbaren Titel, nämlich dem Mercury All Area Girls Soccer Player of the Year Titel. Hatte der noch, keine Ahnung, hatte der noch irgendwas an sich? Gab es da noch irgendwas dazu? Bist du da immer eingeladen worden auf einen kleinen Kurzurlaub? Oder?
Nee. Ich habe eine Trophäe und einen Zeitungsartikel bekommen.
Ja, okay, ja. Aber das ist aber schon mal nicht so schlecht.
Es war total cool, also weil es eben auch Athlete of the Year war von der ganzen Gegend. Also dass er auch alle Sportarten mit reingezählt haben.
Also du meinst diese Veranstaltung sozusagen war das Athlete of the Year oder der Preis?
Es war einfach der Preis.
Ach so.
Der dann, ja. Nee, aber es war total cool einfach und alle waren sehr auch so sehr, es war alles sehr wertschätzend. Mhm. Ich weiß nur, dass als ich dann weg war, hat glaube ich, diese Soccer Association hat da irgendwie eine neue Regel eingeführt, dass die erst prüfen müssen, wenn ein Exchange Student, also jemand aus dem Ausland, dazu kommt, ob die erst, dass die dann auch mitspielen dürfen. Aha. Weil tatsächlich andere Teams, glaube ich, so ein bisschen gesagt haben, dass unfair war.
Weil du zu gut warst.
Naja. Also ich hatte schon einen großen Impact, glaube ich.
Nicht unfair
also,
gewesen, wenn du schlecht gespielt hättest.
Ja. Nee, aber deswegen, also ja.
Okay, also kleine Regeländerung, weil du da in Pennsylvania irgendwie alles aufgemischt hast und den Titel geholt hast. Aber sehr, sehr schön. Und du kommst aus Amerika wieder und hast du da ein bisschen was mitgenommen? Also American Way of Life und diese Sportbegeisterung. Guckst du jetzt Footballspiele oder keine Ahnung, oder Baseball? Oder ist das eigentlich eher da geblieben und du hast einfach ein paar neue Eindrücke gewonnen?
Ja, so was die Kultur angeht. Ich glaube, bisschen verfolge ich jeden Sport, aber natürlich die englische Sprache habe ich mitgenommen und ja, ich konsumiere eigentlich auch nur englische Medien, aber ansonsten, nee, es ist größtenteils da geblieben.
Und gibt es noch Kontakt zu deiner Gastfamilie oder?
Ja, doch, ab und zu meldet man sich da.
Also die wissen, was du tust?
Ja, doch, das schon.
Ah, schön.
Ja, die können es nicht immer ganz einordnen, aber weil ja, einfach alles so unterschiedlich ist, ne?
Also, wenn ihr euch für die WM in Brasilien qualifiziert,
genau, das verstehen sie schon.
Dann werden die doch irgendwann mal verstehen, wenn du da tatsächlich aufläufst, was das ist. Okay, alles klar. Also da musst du wahrscheinlich ein Trikot hinschicken, oder hast du schon?
Nee, noch nicht.
Oh, das kannst du auch mal machen.
Kann ich mal machen. Ja, das stimmt. Das
schick mal ein schönes VfL-Trikot hin und dann sollen die sich mal freuen und dann irgendwann gibt es ein Nationalmannschaftstrikot vielleicht. Ja. Okay, also du kommst dann aus Amerika wieder und hast irgendwie, ja, vielleicht auch durch den Wechsel dann nach Amerika und diese 5 Monate, die schnell vergangen sind, auch ein bisschen einen anderen Blick bekommen. Denn irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass du dich danach geäußert hast, dass du danach wieder so neue Lust auf Fußball bekommen hast. Also warst du vorher so ein bisschen in so einem, ich will nicht sagen Loch, aber zumindest so motivationsmäßig so ein bisschen weg davon, von diesem Profifußballgedanken? Oder wie ist das einzuordnen?
Nee, also ich wollte es auf jeden Fall weitermachen, aber ich war so ein bisschen demotiviert. Mhm. Ich habe davor in der U17 bei FFC gespielt und es war so ein bisschen so, dass, wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig und nicht alle waren gleich ehrgeizig. Ich glaube, einige, die da gespielt haben, hatten jetzt nicht unbedingt den Traum, Fußballprofi zu werden. Und das fand ich so ein bisschen schwierig und fand ich so ein bisschen anstrengend. Und da habe ich so ein bisschen den Spaß am Fußball verloren, weil mir das einfach so, so wichtig war und ich dann nicht so richtig verstehen konnte, warum das nicht allen so wichtig ist. Und ja, das war halt in den USA nochmal anders. Da wird es einfach nochmal anders gelebt und alle brennen dafür irgendwie.
Das heißt, du kommst dann aber zurück aus Amerika, aus Pennsylvania. Und ja, dann geht es eigentlich 2020 damit dann los, dass du zu Eintracht Frankfurt, FFC Frankfurt wird Eintracht Frankfurt, und du spielst dann 2020, Beginn des Jahres, dein Debüt in der zweiten Bundesliga für Eintracht Frankfurt 2 dann. Mhm. Ne? Das heißt dann wirklich, da gab es dann diese Probleme offensichtlich nicht mehr, dass dann nicht alle irgendwie Fußballprofi-Spielerinnen werden wollten. Das heißt, da dann richtig mit neuem Schwung, nächster Schritt, und für dich persönlich dann auch so ein Gefühl, dass das so wie so ein, ich sag mal, so ein Breakthrough, also dass du jetzt so jetzt, dass du so ein Durchbruch für dich persönlich sportlich da gesehen hast, oder einfach nur auch wieder der nächste?
Nee, ich habe einfach
Schritt
wieder weitergespielt. Mhm. Also ich, da muss ich echt sagen, das hatte ich echt gar nicht auf dem Schirm. Das war dann erst im Sommer, als ich dann bei der ersten Mannschaft mit trainieren durfte irgendwie, dass ich dann gemerkt habe, oh, okay, das geht jetzt irgendwie schneller als gedacht. Ich hatte nämlich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht vielleicht doch nochmal in die USA möchte und am College spielen möchte. Mhm. Aber als ich dann doch sehr zügig Teil der ersten Mannschaft wurde, war mir klar, dass es halt eben das ist, was ich machen möchte. Und dann, ja, habe ich das auch sein gelassen.
Ja, krass. Und dann Teil der ersten Mannschaft, darum geht es genau. Das heißt, du kommst dann so rein, hast dein Debüt in der ersten Bundesligamannschaft dann in der Saison 2021 am 24. Spieltag gegen den SV Meppen. So, und du hast da sogar ein Tor gemacht.
Ja.
Gleich in deinem allerersten Spiel. In deinem allerersten Spiel, das habt ihr 4-0 gewonnen und da machst du ein Tor. Ich meine, das ist so eine schöne Geschichte. Es gibt noch eine weitere, die relativ ähnlich ist. Was ist das für ein Moment? Auch wenn es dann schon 3-0 steht und du machst das vierte, aber...
Ja, aber das ist sehr, doch, sehr besonders. Allein eingewechselt zu werden, war ich schon sehr aufgeregt. Und dann fällt mir der Ball da auf den Kopf. Und dann schießt man da direkt ein Tor. Und ich so richtig einschätzen konnte ich es wahrscheinlich immer noch nicht. Aber ich wusste, dass es sehr besonders ist. Und danach habe ich, glaube ich, auch mein erstes Interview jemals so richtig gegeben. Und was auch total verrückt war. Vorher alle Antworten auswendig gelernt und so.
Aber wirklich?
Ja, ich wusste ja nicht,
was
da kommt.
Hast du dich selber darauf vorbereitet oder wurde dir das
so
ein bisschen gegeben?
Ja, könnt ihr mir die Fragen aber dann schon schicken und so. Also ja, halt sehr aufgeregt, und jetzt ist das sowas halt irgendwie normaler Teil von dem, was man macht. Aber ja, da wusste man irgendwie, das ist schon besonders.
Und wusstest du die Antworten noch, die du auswendig gelernt hast, oder hast du ganz anders geantwortet?
Nee, ich hab dann wahrscheinlich das gesagt, was ich sagen wollte, und dann auch alles ausgeblendet direkt danach.
Ja, sehr schön. Ja, und du wirst dann auch gleich in dieser Saison dann irgendwie zur Stammspielerin. Das heißt, bist dann wirklich da, etablierst dich da relativ schnell in dieser Bundesligamannschaft, da dann noch auf der Außenverteidigerposition. Mhm. Und dann gibt es den Gang, der uns das erste Mal mit dir in Verbindung bringt, nämlich das DFB-Pokalfinale und damals dann zu Corona-Zeiten gegen den VfL Wolfsburg, was ihr dann nach echt langem Kampf und einem unfassbaren Fight und eben knapp dran an der Sensation, dem VfL den ja uns so lieb gewonnenen fast Stammpokal dann irgendwie zu entreißen. Dann in der Verlängerung, ganz spätes Tor, ich glaube Eva Pajor war es, die euch da einen einschenkt in der, weiß ich nicht, wann war es?
118.
Du weißt es noch genau, okay. Sag mal, über diese Besonderheit, das sind ja so viele besondere Sachen. Du bist 17, du spielst ein Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg, die damals der Seriensieger waren. Und es ist diese Corona-Zeit. Wie erinnerst du diese ganze Situation und dieses Spiel?
Es fing wie es hier ja auch abläuft, damit an, dass man eben 2 Tage vorher anreist. Das war so das Erste, okay. Das ist, glaube ich, wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich konnte das alles überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, ich hatte davor auch noch nie ein Pokalfinale so richtig gesehen.
Ja, okay.
Also ich war echt nicht so drin tatsächlich. Und deswegen wusste ich jetzt auch nicht genau, was wir da gerade verpassen, dadurch, dass keine Fans da sind. Aber ja, es wurde viel drüber berichtet, es wurde viel drüber geredet. Einige waren auch, also haben so ein Spiel schon mal gespielt, und dadurch kriegt man schon ein Gefühl, wie besonders das ist. Und allein in einem großen Stadion das Abschlusstraining zu haben und so weiter und so fort, das war schon alles sehr aufregend. Und ja, war auch ein sehr großer Kampf und auch sehr, sehr bitter damals, da in der 118. Minute dann das Gegentor zu bekommen. Aber trotzdem, ja, wie es ja oft so ist, wenn man der Underdog ist, kommt dann die Tage danach, dass man doch sehr stolz drauf ist, wie man sich da irgendwie präsentiert hat. Ja.
Ja, also ich meine, Vizepokalsiegerin ist ja eben auch was. Das wird immer nicht so doll gesehen, aber haben wir ja dieses Jahr dann auch wieder lernen müssen, dass auch dieser Titel ganz besonders sein kann. Und dann geht's weiter mit diesem DFB-Pokalfinale, immer noch Corona-Zeiten, ja auch sowieso eine schwierige Situation für euch, weil die Ränge leer bleiben und weil auch alle anderen Sachen, diese ganze medizinische und so, wenn man da auch mal Videos sieht, dann ist das auch immer irgendwie mit dem Mundschutz und so. Also es bringt einen zurück in diese Zeit und jeder kann sich erinnern, wie blöd das eigentlich war, so, ne? Wie anstrengend. Und dann gibt es dieses Spiel im November 2021, wo du dann ohne Fremdeinwirkung eine komische Bewegung machst und da wegknickst und dir die Kreuzbänder reißen im Knie. Eine fürchterliche Szene, wenn man das so sieht. Ihr habt 6-0 schon geführt oder so. Und das Spiel war längst gelaufen. Und dann passiert so eine Situation in diese Corona-Zeit und reißt dich quasi erstmal aus dieser Erfolgsgeschichte, die ja die ganze Zeit immer nur nach oben geht, reißt dich das so raus. Kannst du sicherlich den Moment noch erinnern, aber aus heutiger Sicht, wie krass war dieser Moment und wie krass war die Zeit danach?
Ja, im Nachhinein weiß man nie so richtig, wie man da eigentlich durchgekommen ist. Ich glaube, man war so ein bisschen auf Autopilot, was auch ganz gut war. Ich weiß, dass für mich sehr wichtig war, dass ich auch wirklich Schule nebenher noch hatte. Das hat mich schon sehr abgelenkt. Und wie alle Themen zuvor war das zum ersten Mal, dass ich wusste vorher nicht, was es bedeutet, sich das Kreuzband zu reißen. Ich weiß, ich hatte mal gehört, es waren auch zum Beispiel Gary Reuteler und Tanja Pawolek waren zu dem Zeitpunkt auch in der Reha für weil sie sich das Kreuzband gerissen haben. Aber so richtig verstanden habe ich es, glaube ich, nicht. Und erst als ich mich dann so wirklich damit konfrontiert wurde, logischerweise, musste ich mich damit auseinandersetzen, was das überhaupt bedeutet. Und zum ersten Mal halt weg von dem Sport sein, den man einfach sein Leben lang gemacht hat. Und was immer das eine Ding im Leben war, was einem auch so einen Ausgleich gegeben hat. Und man musste sich da halt schon einfach sehr nochmal ganz anders mit sich selbst auseinandersetzen, was für ein Mensch man ohne den Sport eben auch ist. Und das war sehr, sehr kräftezehrend, ja.
Und du sagst, in der Zeit hast du dich sehr auf die Schule gestürzt. Du hast dann in der Zeit dein Abi gemacht. Und war das von vornherein zeitlich auch schon so geplant? Oder hattest du irgendwie Auszeiten in der Schule? Oder ist es einfach immer so parallel neben dem Sport so durchgelaufen?
Immer parallel.
Okay, das heißt also, dieses Abitur fiel dann einfach genau in diese Phase. Und für dich letztendlich ja auch so ein Break, rausreißen aus allem. Und ich finde das vielleicht so im Nachhinein, weiß ich nicht, ob das so ist, aber dass das vielleicht auch irgendwas, wenn man das positiv sehen will, dann auch irgendwas Positives bewirkt haben kann, weil dir vielleicht auch, musst du sagen, bewusst geworden ist, wie wichtig und wie toll das ist, gesund zu sein und diesen Fußball so spielen zu können auf dem Niveau?
War ja, das ein Punkt? Also das zum einen, aber auch einfach physisch war das extrem wichtig. Ich glaube, dass ich da dann eine sehr gute Grundlage legen konnte, auch in einem wichtigen Alter, wo das auch sehr gut möglich ist. Und was mich dann weiter darauf vorbereitet, dass ich diesen Sport halt möglichst lange auch ausführen kann.
Und dann gibt es eine Sache mitten in dieser Zeit, die insgesamt 7 Monate gedauert hat, also diese Zeit vom Bänderriss bis zu deinem ersten Einsatz nach dieser Zeit wieder. Da gibt es im März 2022 plötzlich, und das fühlte sich so an, wo ich das sehen konnte, wo du da begleitet wurdest, als wenn das aus dem Nichts kommt. Da gibt es eine große Plattform, goal.com, und die haben dann so eine Liste, so einen Preis jährlich, wo sie die 20 größten Talente weltweit irgendwie auszeichnen. Und da bist du dann mit dem Next Generation Award 2022 auf Platz 9 geehrt worden. Und ich hatte so das Gefühl, da gibt es auch ein paar Bilder von, dass dich das erstens völlig unvorbereitet getroffen hat, aber auch in einem echt guten Moment, nämlich wirklich so als richtig so Motivationsschub, was du wirklich gesehen wirst und dass du ja eben nicht nur in deinem Verein, in der Liga, sondern auch weit darüber hinaus gesehen wirst. Ist das so gewesen für dich?
Ja, ich erzähle die ganze Zeit nur das Gleiche, weil ich auch wieder nur sagen kann, ich wusste nicht, dass es existiert. Also ich klinge, als wäre ich sonst wie durchs Leben gelaufen, aber es war wirklich so. Ich war so, okay, was ist das jetzt für ein Preis? Und wie schon gesagt, es war wirklich zu einem Zeitpunkt, es war einfach schön. Ja, man wird irgendwie davon weggerissen, man ist nicht mehr bei der Mannschaft, man ist wirklich kein Thema mehr auch in der Zeit. Und da dann trotzdem irgendwie so für seine Leistung geehrt zu werden, war sehr besonders und auch eine große Motivation, um eben auch weiter motiviert weiterzuarbeiten.
Und dann steigst du irgendwann wieder ins Training ein. Gibt es auch in dieser einen Dokumentation sehr süß, wie du das erste Mal wieder den Ball hast und dann da wirklich die ersten Bewegungen mit Ball wieder machst. Und man zittert richtig mit und guckt und denkt so, oh komm, lass das jetzt genauso weitergehen. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass du deinen ersten Einsatz wieder hast. Und weiß ich nicht, ob das so deine DNA ist, wie du das so machst, aber auf jeden Fall ist dieses erste Spiel nach den 7 Monaten und dann ist Minute 3 und dann kommt eine Flanke und dann machst du das 1-0.
Ja, ich hatte kurze Einsätze zuvor, aber das war mein Startelf-Debüt eben wieder.
Genau, ja.
Und ja, da kommt der Ball wieder rein und fällt mir auf den Kopf und ja, war halt wieder so ein sehr besonderer Moment einfach und das sind so Momente, wo man einem direkt bewusst wird oder direkt klar wird, okay, es hat sich wirklich alles gelohnt für diese Momente. Mhm. Also monatelang, es war auch länger als 7 Monate.
Ah, okay.
Ich glaube, bis ich dann wieder gespielt habe, waren es, glaube ich, auch 10 Monate.
Okay, so lange.
Oder,
also, okay, dann.
Was trotzdem gut war, also bei den Verletzungen ist man ja häufig auch ein ganzes Jahr raus. Ich war recht zügig zurück. Es ist wirklich verrückt, monatelang schuften und wirklich auch die Reha verfluchen. Und dann halt kriegst du einen so einen Moment und das ist einfach, kannst du mit nichts vergleichen. Und so die Freude, die man da auf dem Feld dann erlebt, das ist, dann ist es das alles wert.
Ja, das ist ein richtiger Filmmoment irgendwie, finde ich. Also das fühlt sich sehr, sehr so an. Und parallel dazu findet dann auch immer noch weiterhin du in den U-Nationalmannschaften statt und dein Weg geht da weiter. Und dann kommt es 2023, wir machen jetzt einen kleinen Sprung, kommt es dann dazu, dass der VfL Wolfsburg dich dann unter Vertrag nimmt. Hat es schon vorher mal Kontakte in Richtung Wolfsburg gegeben? Wusstest du, dass der Verein Interesse an dir hat? Wie ist sowas?
Ja, so ein bisschen Kontakt hat es gegeben und dass da auch Interesse ist, war mir auch bewusst. Und trotzdem wieder kam es so ein bisschen aus dem Nichts, dass wirklich Interesse besteht, mich zu verpflichten. Ich hatte da ja auch nach der Verletzung jetzt nicht die einfachste Zeit, irgendwie wieder richtig reinzukommen und konstant Spielzeit zu bekommen. Und habe mich da extrem über das Interesse natürlich gefreut. Und auch als ich dann letztendlich hier war, war das schon so, okay, krass, das ist wirklich VfL Wolfsburg. und hier soll ich spielen und war sehr, sehr cool.
Und Wolfsburg als Stadt, wie hat sie dich empfangen?
Ich glaube, es war ein sonniger Tag und das macht aber schon viel aus hier, finde ich.
Ja, absolut.
Aber ich weiß auch, als ich dann hier angekommen bin, was mir einfach sofort aufgefallen ist, wie nett die Menschen sind. Mhm. Also war wirklich auffällig und dementsprechend habe ich mich auch sehr früh wohlgefühlt. Mhm. Also alle sehr, ja, sehr nett einfach, also es klingt wirklich einfach offen und freundlich und hatte dann auch so ein familiäres Feeling irgendwie. Mhm. Und es war auch nicht einfach, weil ich verletzt natürlich gekommen bin und war dann auch immer noch einige Monate in der Reha. Das war natürlich sehr schwer und trotzdem war ich recht nah an der Mannschaft dran und das war, ja, hat sehr geholfen.
Ja, sehr besonders. Und dann, ja, Verletzungen, da gab es dann nochmal, das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Es gab diese Meniskus-Geschichte. War das die Verletzung, mit der du hierher gekommen bist?
Mhm.
Genau. Und die hat dich dann noch einige Monate sozusagen da hier in Schach gehalten. Aber die Reha-Maßnahmen und die Übergaben der einzelnen dann zuständigen Leute, das hat alles gut geklappt. Und so sehen wir dich ja nun hier, spätestens seit dieser Saison, dann wirklich in deiner vollen Blüte hier und bist da wirklich zu so einer richtigen Größe geworden. Wie ist es jetzt beim VfL zu spielen, dieses Champions League und so? Ist es, ich meine, das sind ja jetzt die Next Steps, die du hier gemacht hast.
Ja, komplett. Also die letzte Saison, das ist wirklich, das merke ich jetzt auch, wenn jetzt, wo die Saison vorbei ist, einfach wie unfassbar besonders das war und auch wirklich schwer in Worte zu fassen, wie viel mir das wirklich bedeutet, endlich da zu sein, wo man ja so lange darauf hingearbeitet hat und wo man irgendwie von Verletzungen immer wieder zurückgehalten wurde, was ich wirklich unfassbar unfair, also ab einem gewissen Punkt dachte ich echt, das kann ja gar nicht sein. Wie geht das, dass man wirklich, weil es auch so viel mit Pech zu tun hatte irgendwie. Und dass ich dann irgendwie nie richtig reingekommen bin und wenn ich dachte, es geht wieder los, dann auch wieder ausgebremst und so kommst du halt nie in den Rhythmus rein. Deswegen war ich einfach sehr froh, dass ich fit in die Sommervorbereitung starten konnte, meine komplette Vorbereitung mitmachen und ja, habe mich dann sehr wohl gefühlt auf dem Platz und dass es dann so lief, wie es lief, ist natürlich auch verrückt und musste ich mich auch immer mal wieder so, passiert es hier gerade wirklich, vor allem die erste Nationalmannschaftsnominierung eigentlich direkt dann, wo es zum ersten Mal möglich war für mich. Ja, also durch die Verletzung verspüre ich dann halt einfach so eine sehr, sehr große Dankbarkeit, einfach fit zu sein und auf dem Platz zu stehen.
Ja, auch dieser Ehrgeiz, der ist dann natürlich auch hervorzuheben, denn dann immer wieder so sich da zurückzukämpfen und so. Aber du hast auch wirklich immer in den entscheidenden Momenten so kleine Hilfestellungen bekommen, also auch diesen Award, das fand ich wirklich so, oh, das ist bestimmt in so einer Situation dann noch mal ein bisschen besonderer, als wenn du jetzt ganz normal fit durch die Saison gegangen wärst, sondern kämpfst dich da durch so eine Reha. Und ja, wie du eben gerade schon sagst, dein Debüt in der Nationalmannschaft, das gibst du dann am 24. Oktober 2025, dann gleich im Halbfinalspiel gegen Frankreich mit einem 1-0-Sieg in der Nations League. Und ja, bist jetzt auch in der Nationalmannschaft angekommen und mit Blick natürlich jetzt auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien, in der Quali da auch zugange, hast du auch schon Spiele gespielt und da stehen jetzt auch noch zwei ganz wichtige und eins davon natürlich wahrscheinlich für dich auch wieder sehr emotional, das Spiel gegen Norwegen am 5.6. auf dem Plan. Spürt man das auch so, wenn man jetzt so die ersten Spiele gemacht hat, die Leistungen stimmen im Verein, das ist so dein eigenes Standing so für dich in der Nationalmannschaft? Gehst du da jetzt anders hin? Kommst du da anders an? Sind das alles gute Freundinnen mittlerweile? Und kann ich mir das vorstellen?
Ja, also es ist schon so, dass man sich von Mal zu Mal wohler fühlt. Und man kennt die Abläufe, man kennt die Leute, man fühlt sich dadurch deutlich wohler, auch auf dem Platz. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wirklich denken würde, dass ich ein anderes Standing habe. Es ist immer noch total besonders und ich freue mich extrem, wenn die Einladung kommt. Aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt ein Umfeld, wo ich weiß, dass ich meine Leistung abrufen kann und einfach so trainieren kann, wie ich das auch kann.
Ja,
und
ja,
ja, dann freue ich mich da immer sehr drauf.
Ja, wunderbar. Das meinte ich auch mit Standing. Also nicht schon das Internationale oder so, sondern einfach nur so dieses Gefühl, selber hinzugehen, dass man weiß, wie es geht und so diese Abläufe kennt. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied, dass man sich auch wohlfühlen kann dann eben auch seine Leistung bringen kann. Und ja, die WM-Quali, die habt ihr jetzt, 4 Spiele habt ihr gespielt, seid ihr jetzt im Moment in eurer Gruppe da an Platz 1. Ein Punkt vor Norwegen, also das heißt, der 5.6. wird auch wirklich ein spannendes Spiel und dann direkt danach geht es dann nochmal gegen Slowenien. Spannend im Hinblick auf die WM. Wie sind denn, da gibt es da schon erste Pläne? Weiß die Familie schon Bescheid? Werden da schon Unterkünfte gesucht oder werden die alle mitkommen oder wie ist
das? Für jetzt die WM oder
ja,
wie?
Ja. Wahrscheinlich noch zu früh.
Ne? Es ist noch zu früh, ja. Und ich glaube, ich würde die dann auch da bremsen, weil ich doch sehr dieses dieses Floskelmäßige von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche so ein bisschen, so gehe ich das eher an.
Ja, sehr gut.
Und deswegen, es ist natürlich was, worauf man sich auch freuen kann, es ist natürlich eine große Motivation, darauf hinzuarbeiten, aber ja. Noch ein bisschen warten. Okay.
Eine Sache muss ich noch sagen, dann natürlich die Vereinsgeschichte. Du bist einmal DFB-Pokalsiegerin 2024, allerdings da nicht im Kader, aber du gehörtest natürlich zum Team dazu mit dem VfL Wolfsburg und dann jetzt das Finale jetzt in Köln gegen FC Bayern München jüngst, wo ich auch im Stadion war, das kommentieren durfte und euch gesehen habe und ihr da als Vize-Pokalsiegerin vom Platz gegangen seid und auch als Vizemeisterin nach dieser Saison, die ja doch einen großen Umbruch am Anfang mit sich gebracht hat und so, finde ich, und ich hoffe, du siehst das ähnlich, dass es eine recht erfolgreiche Saison war, auch wenn man die Titel nicht geholt hat, aber dass man doch trotzdem die Nummer 2 dann erstmal etabliert hat mit dem neuen Team. Hat sich alles so geruckelt und ist es toll in der Mannschaft? Wie ist das Gesamtgefühl da?
Ja, das mit dem Finale war jetzt natürlich nochmal ein großes Highlight am Ende, wo wir uns wirklich sehr gerne für, ja, wie ich finde, schon eine erfolgreiche Saison belohnen wollten. Vor allem auch mit der Gruppe. Also es war ein großer Umbruch, aber ich fand, es war von Anfang an klar, dass alle sehr motiviert sind. Und wir haben sehr schnell ein Umfeld geschaffen, wo alle mit viel Spaß und großer Motivation auf ein Ziel hinarbeiten können. Deswegen bin ich immer gerne ins Training gegangen. Ich glaube, dass wir eine wirklich sehr tolle Champions-League-Saison auch hatten. Mit Spielen wie gegen PSG, Man United, wir haben Juve geschlagen, wir haben Wahnsinn. Gegen Lyon gewonnen. Also
ja, ich meine, klar.
Das ist schon echt verrückt und gegen was für Namen man da spielen durfte und sich messen durfte, das war wirklich sehr, sehr cool. Klar, ich glaube, dass so ein bisschen jetzt zum Ende hin gab es ein paar Dinge, die nicht so gut liefen oder ein paar Spiele, mit denen wir nicht zufrieden waren. Aber ich finde auch, das darf irgendwie nicht so eine ganze Saison überschatten und man muss auch wirklich ein bisschen schauen, wo man eben angefangen hat. Und wir sind Zweiter. Es wird immer kompetitiver. Das ist einfach so. Jedes Spiel kann sonst wie ausgehen. Man kann nirgendwo mehr nur mit 80% hinfahren. Mhm. Und von daher, ja, würde ich schon sagen, dass es eine erfolgreiche Saison war. Wir hätten es natürlich gerne mit dem Titel gekrönt.
Ja, natürlich, den hätten wir auch alle gerne mitgefeiert, aber ich finde ehrlich gesagt auch immer, dass man immer gucken muss, dass auch das ein wirklicher Erfolg ist, so wie das jetzt schon gelaufen ist und wie gut das schon alles geklappt hat unter Stefan Lerch. Ja, und jetzt kommen wir so langsam auf die Zielgerade und das ist bei uns hier hinter der Rückennummer immer die Musik, die du uns mitgebracht hast. Ich habe auch dich gebeten, deine 5 Songs, müssen gar nicht so Lieblingssongs, sondern irgendwelche Songs, die was mit dir gemacht haben oder wo es eine Geschichte zu gibt. Und da würde ich gerne anfangen. Und dann der erste ist gleich ein richtiger Klassiker, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Wieso ist der in deiner Liste?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich die Aufgabe unfassbar schwer fand.
Ja, sehr gut.
Dass man sich da irgendwie auf 5 Songs festlegt und dann eben auch die Frage, irgendwie mache ich welche, wo ich viel mit verbinde oder wirklich meine Lieblingssongs. Ja, Enjoy the Silence, glaube ich, so viel kann ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach ein guter Song.
Ja, das ist mal sicher.
Also es ist, kann man irgendwie immer hören und ist, ja, würde ich niemals skippen, wenn der ankommt. Und ist auch ein Song, den meine Mutter sehr gerne hört. Mhm. Ja, ich glaube wirklich, da freuen sich immer alle, egal welches Publikum man hat.
Also ja, mit dem kriegt man auf jeden Fall viele, das ist klar. Dann gibt's als nächstes dann die große Taylor Swift. Mhm. Vielleicht so ein bisschen in die Amerika-Zeit gehend, denn auch wenn der Song nicht aus der Phase ist, in der du dann da warst, Mirrorball, von diesem super, super geilen Album, mag ich total gerne.
Yeah.
Also ich mag die wirklich gerne, ich sag's auch ganz offen, ich finde Taylor Swift total gut, weil ich auch die Produktion und die Tour, die letzte Tour, ich habe sie leider nicht live gesehen.
Ich auch nicht.
Aber die nächste werde ich live sehen, ganz egal, was da passiert, weil das ist einfach großartig, finde ich.
Ach, wie cool, das ist total erfrischend, weil wenn ich sage, dass ich Taylor Swift kommt ganz oft.
Oh. Wirklich? Aber
ja,
das ist nur hier. Das ist nur in Deutschland so. Das ist, also bist du auch ein bisschen Swiftie? Hast du auch irgendwelche, Armbänder hast du nicht?
Nee, das jetzt nicht. Also es geht nicht in die Extreme, aber ich höre ihre Musik sehr gerne. Ist eigentlich immer mein Top-Artist.
Ja?
Und Folklore ist auf jeden Fall, ich würde sagen, mein Lieblingsalbum.
Ja.
Dem der Song jetzt eben auch ist. Ja, ich habe auch ein paar Freunde, die auch total gerne hören. Ich finde sie lyrisch halt sehr, sehr toll. Wie gesagt, ich erzähle gar nicht so oft, dass ich sie so gerne mag, weil dann immer ganz oft kommt so, oh, wie nervig.
Ja, aber das ist.
Und dann will ich mir das auch nicht ruinieren lassen,
weil
ich sie ganz toll finde. Und
bin ich voll auf deiner Seite. Ich habe mir die Eras-Tour angeguckt und bin einfach umgefallen, weil ich das so krass finde. Und wenn man dann sieht, wie sie dann auch mit allen umgeht.
Komplett.
Wenn man das jetzt noch hört, wie die das alles macht.
Ja.
Das finde ich wirklich absurd. Und gerade, wenn man da selber ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, weil das so groß ist, da habe ich gar noch nie gesehen. Aber so ein bisschen was. Und was man weiß, was da hinter den Kulissen nötig ist, um sowas auf die Beine zu stellen.
Ja.
Und sie dann irgendwie als die Chefin am Ende dann zu jedem Einzelnen geht und das so respektiert und so auch macht, das finde ich einfach, allein das finde ich schon großartig.
Genau. Ja.
Und ihre Musik, muss ich sagen, also ich finde, die ersten Sachen waren nicht so einfach, aber die ganzen, also spätestens seit Folklore finde ich das wirklich krass. Mhm. Also finde ich wirklich eine tolle Künstlerin. Und natürlich auch mit Travis Kelce als ihrem zukünftigen Mann irgendwie, der im Football groß ist, so ein bisschen was ich sehr gerne auch mag neben Fußball, finde ich einfach ein super Paar und eine super Künstlerin. Und dann machen wir einen Sprung, dann gibt es den nächsten. Da gehen wir ganz woanders hin, da kommen wir nach Deutschland zu Crow und ein Teil. Erzähl, da gibt es doch bestimmt eine Geschichte zu. Oder auch
leider nicht.
Auch nicht. Ich dachte, jetzt gibt es irgendwie eine Mannschaftsgeschichte.
Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, Crow hat generell ein paar coole Lieder. Ist so ein bisschen von früher ein Song, den ich einfach auch so ein bisschen mit früher verbinde. Ich weiß, dass ich den sehr oft gehört habe während meiner ersten Kreuzband-Reha. Deswegen, das verbinde ich vielleicht so ein bisschen damit.
Also früher meint dann jetzt so vor 5 Jahren, ne? Nur so, dass ich das für mich einordnen kann.
Ja, es ist nicht so weit weg. Es ist nicht so lang her. Allein das Intro feiere ich sehr.
Okay, und warst du, gab es Konzerte auch von den Künstlern, die du hier in der Liste hast, wo du mal auf Konzert warst? Bist du überhaupt Konzertgängerin oder gar nicht so?
Ja, schon, aber es ist immer ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Auch ich kaufe dann gerne mal Tickets, ich weiß ja nicht, wie die Saisonplanung so ist, sondern ganz oft klappt es halt nicht.
Mhm.
jetzt in der Sommerpause bin ich bei Harry Styles in London im Wembley Stadion. Das ist ganz cool.
Ja, das ist ganz cool.
Ja, aber von denen, die ich jetzt genannt habe, war ich nicht auf dem Konzert. Nee.
Das ist bei den nächsten Künstlern auch nicht so richtig möglich, denn die treten nicht mehr richtig auf, zumindest nicht mehr in echt. Es gibt eine Avatar-Show in London und das ist ABBA mit Slippin' Through My Fingers. Ja, vom Visitors-Album, glaube ich. Wieso ist das ein bisschen, da habe ich sofort an deine Mutter denken müssen, komischerweise.
Ja, das tue ich auch jedes Mal.
Ist es, ja? Also ja, das ist die Verbindung
meine,
ist da.
Ja, das ist ein Song, da sehe ich meine Mutter immer direkt mit Tränen in den Augen vor mir.
Ach süß, okay.
Nee, ist natürlich, also generell aber höre ich gerne, finde ich, ist immer, ja, gute Laune. Ich mag auch den Film Mamma Mia sehr gerne. Und da ist natürlich auch eine super süße Szene mit dem Song Slipping Through My Fingers mit Mutter, Tochter. Ja.
Ah, okay, ja, sehr schön. Ja gut, den Gedanken hatte ich und finde ich sehr schön, dass du den hier so bestätigst. Sehr gut. Und dann dein letzter Song, den du uns mitgebracht hast, der ist von Frank Ocean und Lost.
Einfach ja, und, ja das ist, da habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also Frank Ocean finde ich einfach cool, die Musik. Lost ist auch ein Song, den ich nie skippen würde einfach. Und ich habe halt versucht, so ein bisschen einfach generell
eine bunte Mischung
ja, reinzukriegen, verbinde ich auch mit einer guten Freundin, weil die mir Frank Ocean so gezeigt hat.
Ah, okay. Ja. Das heißt aber Musik allgemein, also Musik hören allgemein, auch Konzerte und so, spielt schon eine Rolle bei dir.
Hörst
schon
viel Musik. Ja, komplett. Sehr viel. Deswegen fand ich die Aufgabe auch so schwierig, weil ich irgendwie doch auch sehr viel Verschiedenes höre.
Okay. Und bist du auch eine Spielerin, die dann mit Kopfhörern irgendwie aus dem Bus steigt und Musik viel hört, wenn sie unterwegs ist, auf Reisen und so? Oder?
Im Bus ja, wenn ich aussteige, dann nicht mehr. Aber sonst muss eigentlich schon immer Musik sein, ja.
Ja, okay. Ach, das ist ja sehr schön. Okay, damit können wir gut aus dieser wunderschönen Folge rausgehen. Und dann bleibt mir nur dir erstens zu wünschen, dass du von jetzt an immer verletzungsfrei bleiben wirst, weil dann werden wir noch ganz viel, ganz tolle Spiele von dir sehen und sei es im grünen Trikot unserer Wölfin oder eben im Nationalmannschaftstrikot und dann natürlich für die ganz nahe Zukunft jetzt, die Qualifikationsspiele für die WM, drücke ich dir die Daumen, dass du da auf dem Feld stehen wirst und dann da auch erfolgreich bist und ja, alles andere, glaube ich, wird dann einfach kommen, spiel einfach weiter für uns, du bleibst uns noch lange erhalten, das ist sehr schön und ich hoffe, das wird noch sehr, sehr lang so gehen und dann bleibt mir nur dir eine erfolgreiche Zeit und dann einen schönen Sommer zu wünschen und vor allen Dingen dann Gesundheit für die Zukunft und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Alles klar. Ja,
Dankeschön,
Camilla. Danke dir. Tschüss.